Schneeweiß und Rosenrot, Rock'n'Roll, Heavy Metal, Kultur und das Leben. Der fetzige Podcast mit Cora und Shake. Hallo ihr Lieben da draußen, wir sind's mal wieder. Schneeweiß und Rosenrot, der fetzige Rock- und Heavy Metal Podcast. Mit mir, ich bin Shake und mir gegenüber sitzt die Cora. Servus Cora.
Servus Shake. Servus liebe Schneerosen.
Wir hoffen, euch geht's gut. Wir machen heute mal wieder eine Abendaufnahme.
So schaut's aus.
Deswegen hört sich meine Stimme auch nicht ganz so verraucht an wie sonst. So ein bisschen mehr im Normalmodus.
Hört sich der Stimme in der Früh aber verraucht. Das liegt wahrscheinlich daran, weil es in der Früh vorm Frühstück schon Schachtel Kippen rauchst, oder?
Mindestens.
Ja, das so bist du nämlich drauf. Das habe ich mir schon
gedacht.
Seit
September keine Zigarette mehr geraucht.
Seit September?
Aber ich vape occasionally.
Okay, und es ist ein Unterschied. Was sagst du?
Naja,
also erzähl mal das mal, weil ich bin ja da völlig raus aus dem Game. Kenne mich ja nicht aus. Toll.
Also daheim mache ich es jetzt wirklich eigentlich nicht mehr, weil ich mir auch so ein Gerät gar nicht ins Haus hineinstelle. Und es fühlt sich, also da ist ja genauso Nikotin drin, aber da kann man das Nikotin ein bisschen steuern, je nachdem, welchen Aufsatz man nimmt. Und mir geht das einfach nicht auf die Lunge, gefühlt. Also beim Rauchen hatte ich ja am Schluss wirklich das Gefühl, dass ich jeden Zug spüre, wie es mir die Lunge dicht macht.
Ja.
Und das habe ich jetzt nimmer. Und auch beim Sport machen und so, beim Atmen, das fühlt sich ganz anders an tatsächlich. Also es liegt bestimmt auch daran, dass der Nikotin-Intake jetzt einfach generell viel weniger ist. Mhm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass dieses Verbrennungsding beim Rauchen was gemacht hat mit meiner Lunge. Das habe ich wirklich gemerkt. Und ich habe ja dann immer andere RaucherInnen gefragt. Mein guter Spätzle zum Beispiel, der Landinger. Da würde ich jetzt schon sagen, der raucht schon regelmäßig seit langem. Und der sagt, der spürt da überhaupt nichts in der Lunge. Ich habe das einfach so gemerkt und habe mir gedacht, na, wenn du es schon so merkst bei so ein paar Zigarettchen, dann lass es lieber. Ja, genau.
Also
und so war das dann.
Ich bin ja so jemand, der, wenn ich ein bisschen betütelt bin oder so, wenn ich mir denke, okay, ich muss jetzt einfach cool sein, dann und vor allem, wenn ich dann auch nur eine Zigarette angeboten kriege, dann rauche ich auch nicht. Was aber dann eigentlich nicht, also rauchen ist übertrieben, weil ich stehe dann da und puff und fühle mich extrem cool und sexy dann. Und ich muss aber auch sagen, das ist
sehr ehrlich, Cora, ja. Das gefällt mir.
Ich muss aber dann auch sagen, dass ich, wenn ich dann einen tiefen Zug mache, also mal vielleicht nicht puff, dass ich da sofort Kreislauf kriege. Also sofort schwindelig wird man da. Und dann am nächsten Tag echt nach dieser einen Zigarette schon hustend aufwach. Also ich bin da auch total sensibel. Von dem her kann ich das nachvollziehen.
Also ich hatte auch an Abenden, wenn ich halt jetzt geraucht habe, aber zum Beispiel nicht viel getrunken oder auch mal nichts getrunken, da habe ich trotzdem am nächsten Tag mich verkatert gefühlt.
Genau.
Weil das irgendwie so, also das ist einfach unangenehm. Und ja, das habe ich jetzt immerhin das aufgehört und das juckt mich auch tatsächlich ganz selten noch. Wie du sagst, ab und zu betrunken, wenn man so ein femme fatale Vibe hat. Sie denkt, ach, jetzt ein Zigarettchen, aber hab's bis jetzt immer geschafft, diesen Drang zu unterdrücken.
Also jedes Mal, wenn ich dann ohne rauch, also bitte Mama heute gerade die Ohren zu, gell? Also das hast du jetzt gerade nicht gehört.
Ganz, ganz selten.
Ja, ganz selten. Was wollt ihr jetzt sagen? Ah ja, dann genieße ich es voll. Dann finde ich es extrem geil. Und ich bin ja da so unerfahren und dann stehe ich manchmal da mit der Zigarette und die brennt ab, dann habe ich so einen langen Aschenrand.
Das ist geil.
Genau. Und
aber das ist ja wirklich, du hast es ja dann scheinbar wirklich gut im Griff, weil
ja,
das schleicht sich ja so schnell ein. Vor allem als Musikerin ist man immer mit irgendwem unterwegs, der raucht. Und man ist immer in Situationen, wo viel gewahrt ist.
Ja, das stimmt.
Das hat ja mir erst Knackbrucher, Musikerin werden, hat mich
zu Raucherin.
Ja, echt jetzt? Ja. Super spät auch.
Aber wann hast du angefangen? Sag mal.
Mit 29. Völliger Gaga. Ich hatte bis dahin noch nie in meinem Leben an einer Zigarette gezogen.
Noch nie? Oh, okay.
Also diese ganzen Teenager-Gruppenzwangssituationen habe ich mich immer komplett rausgehalten. Und dann habe ich eine Band gehabt.
Ja.
Und dann war das so, ach ja,
okay,
komm,
easy.
Mal.
Ja.
Dazwischen, wie gesagt, diese Wartesituationen bei Gigs und diese Belohnungszigarette danach und so. Ja, das hat sich dann eingeschlichen. Ich war jetzt, glaube ich, nie so richtige Hardcore-Raucherin.
Mm.
Also ich habe jetzt nie irgendwie eine Schachtel durchzogen oder sowas am Tag.
Ja.
Aber es ist dann schon immer mehr geworden und das hat mich dann geärgert, weil ich hatte es ganz lange im Griff, so gelegenheitsmäßig, eben beim Weggehen und im Bandkontext. Und dann, wenn die Sucht halt kickt, dann findest du schon immer Gelegenheiten.
Ja klar, logisch.
Ja, jetzt da einmal, jetzt hockt man gerade so nett zusammen einmal, jetzt ist da einmal und dann ist es halt schon vorbei.
Ja, das ist
deswegen sehr gut, dass du das so selten machst und dann ist es auch okay, wenn man das in dem Moment dann genießt, weil sonst war es ja völliger Schwachsinn.
Ja, ja. Voll.
Ja, aber liebe HörerInnen da draußen, macht das nicht zu Hause nach.
Don't do it home.
Don't do it at home. Da schaffe ich gleich einen Schlückel Rotwein auf diesen.
Keiner ist so ein Rotwein. Ich hab.
Ja, roten.
Vielleicht hol ich mir eine Passe Bier. Mal schauen.
Ja, es ist Wochenende.
Wochenende, Hoch die Hände,
Wochenende. Dann müssen wir noch kurz Party-Löwen-Stimmungsabgleich.
Ja, ich hab bloß noch.
Was sagst
du? Merkt ihr die Party-Löwen? Ich wollte bloß noch fragen, ob du das merkst mit deiner Stimme, dass du jetzt weniger rauchst, dass du da. Merkst du, dass das hier auf deine Stimme auswirkt? Deine Singstimme maniert.
Ja, die ist wieder klarer. Mm. Was ich gar nicht so schön finde.
So, du möchtest gerne den rauchigen.
Ja, ich mag schon gern kratzen, rauchen, Feuer spucken.
Ja.
Das geht schon immer noch. Ich schreie jetzt beim Singen ja generell viel mehr als früher. Mhm. Früher konnte ich das gar nicht. Also früher habe ich es mich, glaube ich, nicht getraut.
Mhm.
Da habe ich gar nicht gewusst, dass das aus mir rauskommen kann. Da war so eine Blockade. Und mit dem Rauchen ist die schon ein bisschen tiefer geworden. Meine Schwester wird behaupten, dass ich geklungen habe wie eine Kneipenbesitzerin um 6 Uhr morgens, wenn sie nach 2 Schachteln kippen, das letzte Bierglas mit so einem Lappen sauber macht.
Auch geil. Hat sie das so gesagt, deine Schwester? So
ungefähr, wow. Ja. Sie hat wirklich gesagt, also deine Stimme, das ist ja Wahnsinn. Was ist denn da los? Ja. Und also ich würde schon sagen, dass meine Stimme jetzt ein bisschen heller wieder geworden ist tatsächlich. Mhm. Wobei ich jetzt noch nie ein glockenhelles, feenhaftes Piepsstimmchen hatte. Das krieg ich ja nicht mehr, glaube ich. Also ich merk's schon ein bisschen. Das ist ein bisschen weniger dirty.
Okay, ja. Naja.
Aber der Gesundheit zuliebe soll es so sein.
Und ich glaube, man kann vielleicht sogar auch sich das irgendwie antrainieren. Also es gibt ja die...
Bestimmt, wenn man übt und Technik.
Ja, genau. Da gibt ja alle möglichen Techniken und so, wo man dann auch... Ja, genau.
Ich speib's einfach raus.
Raus
das ist
damit.
Meine Technik.
Sehr gut.
Einfach den ganzen Seelenmüll auskotzen. Das ist meine Sing-Technik.
Sehr cool.
Genauso wie beim Gitarre spielen. Auch ohne Technik und Verstand.
Einfach kotzen. Aus
das war die Herangehensweise an Musik, zumindest wenn ich es selber mache.
Geil.
Weil ich so ein fauler Säckel bin und nicht üben mag.
Ah, ja.
Also jetzt zu den Party-Löwen. 1 bis 10.
Lass mich kurz überlegen. Ja, das Kind ist wieder gesund.
Die Tour geht bald los.
Ich würde sagen, Tour geht bald los, was mich einerseits sehr aufgeregt stimmt, andererseits sehr freudig. Ich glaube, ich bin bei einer guten 7.
Da bin ich, glaube ich, auch.
Ja? Cool.
Ja, ich bin bei einer 7. Das ist mehr, als wir letztes Mal hatten.
Ja, also zumindest... Ja. Ich kann mich erinnern, wir waren bei Party Löwe 2 oder so am Ende des letzten Podcasts.
Ja gut, ja. Da haben wir uns sauber
runtergezogen. Ja.
Da haben wir uns gegenseitig runtergezogen, aber das passiert auch mal. War auch eine traurige Geschichte.
Ja, voll. Aber ich glaube, am Anfang der letzten Folge waren wir bei 7.
Ah ja,
ich glaub schon, dass
bin gespannt, wie es, also da machen wir heute nach der Folge nochmal einen Abgleich.
Okay.
Ich habe mir nämlich extra... Ganz schaffe ich es natürlich nie, aber ich habe mir extra gedacht, ich mache halt mal ein Lockeri-Flockeri-Thema.
Oh, sehr gut. Ich stehe auf Lockeri.
So klasse Schwere.
Ich stehe auf Lockeri-Flockeri-Shake.
Ich meine, so ganz Lockeri-Flockeri ist es ja selten, aber mal so im Vergleich zu unseren letzten Geschichten, die ja schon alle sehr hart waren, also Tina Bell und Tina Turner waren ja schon heavy, dachte ich mir heute mal was zum Frühlingsbeginn. Bisschen was Leichteres.
Schön.
Erzähl nochmal, wir haben ja oft gerade schon drüber gesprochen, wann deine Tour losgeht, weil die Cora, die fliegt jetzt dann nach Südamerika und tut damit Lucifer umeinander.
Ja, also am 10. geht's los, 10. April. Und ich fliege zuerst nach Barcelona, da treffe ich dann den Rest meiner BandkollegInnen und dann proben wir erstmal 3 Tage. Barcelona deshalb, weil unsere Bassistin und unser Gitarrist, der quasi für die Tour mitfährt, die wohnen beide in Barcelona und dann hat sich's angeboten, dass man sie in Barcelona trifft. Und dann spielen wir auch gleich ein Gig dort und am nächsten Tag fliegen wir weiter nach, ich glaube, Bogota in Kolumbien und von dort aus geht's dann weiter nach Brasilien, Argentinien und Chile. Genau.
Super spannend.
Ja, 3 Wochen unterwegs.
Bin schon so gespannt, was du danach erzählst.
Ja.
Da bin ich schon wirklich. Ich habe schon vorher zu Cora gesagt, sie braucht ja gar nicht aufgeregt sein, weil es ist höchst unwahrscheinlich, dass der BLAB nach Südamerika fliegt und die Lucifer-Tour besucht, weil da war sie ja in Hamburg letztens so aufgeregt, wo der da gestanden ist.
Ja, das ist echt, es ist ja quasi eine Gewissheit, dass er nicht kommt, von dem her.
Ist total entlastet.
Ich bin ihn echt entlastet. Also.
BLAB, wenn du das hörst, bitte flieg nicht nach Südamerika.
Tauch nicht einfach irgendwie random auf mit einem Lucifer-T-Shirt. Bitte nicht. Ich hab die echt gern, aber das machst bitte nicht.
Ah, das hat mir sehr gut gefallen. Herrlich. Gut. Haben wir noch was im Vorgeplänkel?
Nö, ich habe keine Vorgeplänkeleien halt.
Okay, ja. Ich auch nicht.
Ja, geil, dann fangen wir an, Flocker-Loggi.
Es ist ja so, ich wollte eigentlich dieses große Fass schon lange mal aufmachen.
Oh.
Und ich schätze, wenn ich das jetzt aufmache, ist es so ein bisschen wie Pandoras Box. Da gibt's kein Zurück.
Okay, haben wir ja auch schon öfters gehabt, so Pandora-Boxen.
Ja, und ich denke, wenn ich das jetzt einmal aufmache, so richtig, also angeschnitten habe ich es natürlich schon, dann komme ich da auch wahrscheinlich im Laufe dieses Podcasts immer mal wieder drauf zurück, weil es in der Szene, über die ich heute spreche, auch sehr viele interessante Figuren gibt, über die man einzeln sprechen kann. Wir sprechen heute über Groupies.
Cool. Das ist ja so eine Thematik, über die du auch gern sprichst und die du ja schon länger irgendwie im Hinterkopf hattest, darüber zu sprechen, gell? Super.
Und die mich auch immer wieder in meinem Leben aus verschiedenen Gründen beschäftigt hat. Und jetzt einmal frei von der Leber weg. Wie definierst du jetzt persönlich für dich diesen Begriff und was assoziierst du damit?
Also für mich ist Groupie schon immer so ein bisschen, also so aus meinem Upbringing heraus so ein bisschen ein abschätziger Begriff. Mhm. Also so Anhängsel oder eine weiblich gelesene Frau, die einfach mit meist männlichen Bands abhängt und ja quasi dabei ist, / dabei ist, um quasi Sex zu haben mit den Bandmitgliedern und gut aussieht und halt, also entweder im Tourbus mitfährt oder den Bands hinterher reist, so. Und ja, das ist so die Wahrnehmung oder so, wie ich den Groupie-Begriff zumindest wahrgenommen habe. Ja.
Hast du dich schon mal als Groupie gefühlt?
Also ich habe...
Außer bei Bela Pult, da war ja eher dein Groupie.
Ja, das stimmt.
Eher.
So. Ja. Wenn dann eher. Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe wahrscheinlich schon mal gesagt, dass ich der Groupie für Riot City bin. So. Also, aber aus Spaß halt. Ne? So spaßeshalber. Ja. Weil ich ja mit dem Dustin zusammen bin. So.
Ja.
Das sagt man ja oft so aus Spaß. Ich fahre da halt mit. Keine Ahnung. Dann nimmt halt ein Bandmitglied der Freundin mit. Und dann sagt die Freundin, ja, ich bin halt Groupie, so. Weil ich ein Anhängsel bin, in Anführungszeichen. Also einfach eine weiblich gelesene Person ohne Funktion, sozusagen. Die aber im Bandkontext irgendwie mit dabei ist.
Würdest du sagen, du bist ja jetzt Musikerin, das hatten wir auch schon mal das Thema. Gibt's männliche Groupies? Und wenn, würdest du sagen, dass dir sowas vielleicht schon mal begegnet ist?
Ich glaube schon, dass es männliche Groupies gibt. Das glaube ich schon. Begegnet müsst ihr jetzt scharf nachdenken. Da. Also ich glaube, es sind wirklich so Menschen, die einer Band hinterherfahren und die wirklich immer konstant mit dabei sind.
Mhm.
Und
das macht für dich schon auch so ein bisschen den Kernaspekt,
ja,
von einem Groupie,
ja,
aus.
Ja, schon. Nee, da, also so persönlich kenne ich keinen männlichen Groupie.
Aber du kannst dir einfach vorstellen, dass
ich glaube schon, dass es
das
gibt, ja. Gibt ja so, also mittlerweile glaube ich, dass es das gibt. Ziemlich safe.
Ja.
Ja.
Jetzt gibt's ja auch einige weibliche Bands, denen man folgen kann.
Ja.
Das macht ja auch
Das
was
stimmt,
aus.
ja.
Also, ich bin jetzt sagen, ich bin jetzt 34,5 Jahre alt. Und wenn jetzt, ich habe da heute dann mal so drüber nachgedacht und ich war jetzt in diesem Rockmusikzirkus, in dem ich jetzt schon länger verkehre, privat wie auch beruflich, schon sehr vieles. Also, ich war DJ, ich würde sagen, ich war Groupie, ich war Musikjournalistin, selber Musikerin, Promoterin, Veranstaltungsmanagerin, Bookerin. Also ich würde jetzt sagen, ich habe das bisher schon aus sehr verschiedenen Winkeln und Perspektiven erlebt. Und ich hatte schon auch in meinen Twenties mal ein paar wildere Zeiten. Und
noch
da hatte ich
wilder.
Schon noch wilder als jetzt am Freitagabend mit dir hier zu sitzen, ein Glas Rotwein zu trinken und über Groupies zu referieren. Noch wilder.
Ja, crazy, ey.
Crazy, crazy. Never, also das war schon so, ich bin viel schon immer auf Konzerte gegangen und ich hatte schon Zeiten, wenn ich halt Single war und ready to mingle, dann habe ich mir vorher mal die Bandfotos angeschaut und habe mir gedacht, aha, der vielleicht. Und bin da hingegangen und dachte mir mal, stelle ich mich mal ein bisschen weiter vor, schauen wir mal, was passiert.
Geil.
Und oft hat es schon auch geklappt. Dass ich daraus dann einmal so eine kurze
Romance.
Biblische Begegnung ergeben hat.
Wow.
Ja, Romance, na,
jetzt ist zu viel.
Gesagt.
Ja, da bin jetzt ich schon wieder so.
Also auch, das gab's auch.
Mhm.
Romance gab's auch, aber auch mal einen klassischen One-Night-Stand oder nur ein Rumgeschmuse oder ein flirty Gespräch. Also von bis war da alles dabei. Und ich habe damals auch schon öfter, auch oft im Spaß, aber da war schon immer viel Wahrheit oder Ernsthaftigkeit mit drin, den Begriff Groupie gehört. Dass man das zu mir so sagt, mei Schackel, du altes Groupie, hat sie sich schon wieder an abgeschleppt und so.
Okay.
Ich konnte damals schon, also mir war natürlich bewusst, wie der Begriff gemeinhin konnotiert ist, weil es ja schon so, wie du das gesagt hast, dass da eigentlich so ein bisschen was Despektierliches mitschwingt. Je nachdem, wer es wie sagt, ist ja immer so, aber so im Grundtenor würde ich sagen, ist da schon so ein bisschen, ja, was bisschen Abwertendes mit drin. Und ich habe das eigentlich nie so empfunden und auch nicht so gesehen, weil ich dachte mir halt, was ist das für ein Bullshit? Andere reißen sich nach 5 Wodka Bull gegenseitig im Techno-Club auf. Ich reiß mir halt ab und zu einen Musiker beim Konzert auf, weil ich halt eine starke Vorliebe für Musiker schon immer hatte.
Halt dein Geschmack, gell?
Was halt auch daran liegt, dass Musik ein sehr, sehr wichtiger Teil in meinem Leben ist. Und ich halt schon gemerkt habe mit den 1, 2 Nicht-Musikern, die ich bisher gedatet habe in meinem Leben, dass wir da schnell an einen Punkt kommen, wo das Verständnis fehlt und wo ich auf einer Kommunikationsebene auch nicht ausgelastet bin, wenn mein Gegenüber diese große Leidenschaft von mir nicht teilen kann.
Ja, absolut. Kann ich 100% bestätigen.
Also ich weiß ja nicht, das wirst du ja wahrscheinlich, hast du schon mal einen Nicht-Musiker gedatet?
Na,
da hast du Pistole geschossen. Na. Es kommt mir
nicht ins Haus. Na, ehrlich, das ist also genau wie du sagst, das ist einfach für mich nicht vorstellbar. Vor allem, ich glaube einfach auch, dass die Person, wenn ich jetzt mit einer Person beieinander wäre, die kein Musiker wäre, ich glaube, da würde das Verständnis fehlen. Einfach das Verständnis so zu brennen für was und das zu machen, obwohl man echt nicht viel Geld dabei verdient und sich da irgendwie den Arsch aufzureißen und sich abzuarbeiten für wenig finanziellen Ausgleich, aber dafür extrem viel Lebenserfahrung. Ich glaube nicht, dass das viele Menschen so in der Art verstehen oder nachvollziehen können. Und ich glaube, dass da echt jemanden braucht, der genauso brennt, der genauso aufgewachsen ist mit dieser Leidenschaft. Weil sonst ist das ist einfach der gemeinsame Nenner. Der ist einfach nicht vorhanden dann. Und also ich glaube nicht, dass das klappen würde bei mir.
Das würde bei mir auch nicht klappen. Also wie du sagst, es ist gar kein dran denken, weil mein ganzes Leben ist nur Musik.
Ja.
Und ein paar Katzen. Aber jemand, der da kein Verständnis und kein Feuer in sich hat, da fehlt die Basis. Ja. Also ich hatte auch einmal einen Nichtmusiker als Freund und das hat mir nicht gut gefallen. Mhm. Weil, also gut, wir haben auch retrospektiv betrachtet viele Beziehungen zu Musikern nicht gut gefallen, aber das liegt wahrscheinlich eher daran, dass alles Männer waren. Aber ich höre jetzt mal auf, schon wieder in die Richtung zu gehen. Aber ich muss wirklich sagen, in letzter Zeit, meine strenge Heterosexualität, die wird wirklich...
Wird aufgeweicht.
Nein, die wird zum absoluten Fluch. Die wird nämlich nicht aufgeweicht. Das ist das Problem. Ich bin so eindeutig heterosexuell.
Scheiße.
Ich bin so zissig heterosexuell. Und das geht sie eigentlich überhaupt nicht aus mit meiner fortschreitenden Männeraversion. Aber ich komme da nicht raus. Und das ist wirklich, ich denke mir so, wie soll das werden?
Scheiße.
Was soll ich daraus machen? Es ist wirklich schwierig.
Beschreib halt doch mal deinen Traummann. Magst jetzt nicht, gell? Ach, du hast jetzt, kann man ja nicht, wenn man Männeraversion hat, oder?
Ja, also wahrscheinlich gäbe es den irgendwie schon, aber ich tue mir da inzwischen, es wird wirklich schwer für mich, das strikt trennen zu können. Aber das Leben ist ja voller Ambivalenzen.
Das stimmt, das Leben ist einfach ein Hin und Her. Was?
Ja.
Ambiguitätstoleranz musst du haben. Liebe Shake.
Ja, das trainiere ich mir gerade hart auf, weil ich meine, das habe ich ja schon als wachsende Feministin, die eine Vorliebe für Rockmusik hat. Das ist ja schon schwer genug.
Das stimmt, das ist echt.
Also diese Ambivalenzen, die halte ich aus. Ich verdränge sie auch oft. Aber wie gesagt, Nichtmusiker für mich auch ganz, ganz schwierig.
Ja, das ist nicht, also es geht nicht. Ich war noch nie mit einem Nichtmusiker zusammen. Das kann ich mir nicht vorstellen, einfach. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen.
Ja. Was aber wiederum spannend ist, weil andersrum kenne ich das schon sehr wohl. Ich kenne viele Musiker, die Frauen haben, die mit Musik nicht viel am Hut haben. Mhm. Ich kenne sogar Musiker, die sich aktiv eine Frau gesucht haben, die mit diesem ganzen Musikzirkus nichts am Hut hat, die dann aber nach längerer Zeit wieder anfangen, sich für Frauen zu interessieren, die halt in der Szene aktiv sind und so, weil ihnen dann was fehlt.
Okay.
Also aber andersrum kenne ich das viel häufiger, dass musikaffine Männer auch mal nicht musikaffine Frauen daten.
Ja, das stimmt. Hat es dir jemand gegenüber schon so formuliert einmal?
Ja.
Krass.
Zwei.
Krass. Okay.
Zwei haben sogar gesagt, na, sie haben sich aktiv eine Frau gesucht, die nichts mit Musik am Hut hat.
Und warum? Haben sie nicht gesagt, oder?
Das hat mich auch sehr verwundert, ja. Da kam nicht so richtige Antwort und es waren dann auch Männer, die schon länger in einer Beziehung waren und dann schon auch ich das also Gefühl hatte, dass jetzt ich da gerade sehr faszinierend gefunden werde und mir Avancen gemacht werden.
Mhm.
Genau deswegen, weißt du?
Ja, krass.
Mei, du kennst dich so aus. Wow, toll, das kenne ich von daheim gar nicht. Ja, du hast ja auch gerade gesagt, dass du dir absichtlich eine Frau gesucht hast, die das nicht hat.
Alter, das ist... Da kriege ich schon wieder so einen Hals.
Ja, sage ich doch, sage ich ja. Also locker flockig.
Sitz da mit meinem Bulldoggenhals, sitze ich schon wieder da. Und die Shake führt hier Tänze auf. Locker flockige Tänze.
Also ich versuch's abzufedern. Locker flockig. Aber zurück zum Groupie-Begriff. Du hast es ja schon sehr gut umrissen vorher. Da hat man eben schnell dieses Bild vom schon auch irgendwie so unterwürfigen, anhimmelnden,
ja,
hübschi Mädchen im Hirn.
Unterwürfig? Hätte ich gar nicht gesagt.
Nein?
Nee. Unterwürfig hätte ich jetzt gar nicht gesagt, weil es gibt ja sicher eine Taffe.
Anhimmelnd?
Ja, anhimmelnd schon. Aber das ist ja nicht dasselbe.
Ja, aber schon so, ich finde, es schwingt in diesem Bild so mit, dass das so Frauen sind, die sich berühmten Männern so vor die Füße werfen.
Mhm. Ja.
Und das ist ja schon was.
Mhm. Ja, verstehe schon.
So.
Mhm.
Ich denke, das gibt's und gab's bestimmt auch ganz oft. Und ich finde aber, wo du jetzt gerade gesagt hast, nicht unterwürfig, dass schon auch manche bekannte Groupies gibt, bekannte Frauen. Wir hatten ja die Uschi Obermeier hier in unserem Podcast schon, die irgendwie so einen ganz anderen Flair hatten, weil die war ja irgendwie schon recht erhaben. Also die hat sich jetzt nicht so in die Menge geworfen und um Aufmerksamkeit gekämpft, sondern die war, da war das irgendwie andersrum.
Wie hat die, erklär mir mal nochmal oder erinnere mich mal nochmal, wie die Rolling Stones kennengelernt hat. Weil die hatte ja mit dem Keith Richards, hatte die ja was, oder?
Und mit Mick Jagger.
Mick Jagger, ah ja.
Die haben sich schon so ein bisschen gestritten um die Uschi und die saß da so erhaben in der Mitte und dachte sich, ja, das lassen wir die mal machen.
Ja, und der Keith hat's ja voll hofiert, ne? Der hat ja voll den Hofgang gemacht.
Ja, die haben damals, sie und der Rainer Langhans wollten die Rolling Stones für so ein Festival buchen und sind deswegen nach London geflogen und haben die besucht.
Ah.
Und da haben sich dann quasi Keith Richards und Mick Jagger sofort in die Uschi Obermeier verliebt. Also Groupies kann es ja in Kunst, in Kultur, im Sport, in der Politik geben. Der Begriff fand aber tatsächlich in den 60er Jahren dann in der Rock'n'Roll-Szene so zu großer Verbreitung. Das Wort leitet sich auch von Group ab, also in dem Fall von Musikgruppe. Mhm. Gemeint ist ein in der Regel weiblicher Fan, die ihre Aufmerksamkeit sehr stark auf ihr Idol oder ihren Star richtet und auch den Wunsch nach sexueller Nähe hegt in der Regel. Und in den Hochzeiten des Rock'n'Roll, also so in den 60s und 70s, da gab es auch eine wirklich stark ausgeprägte Groupie-Szene mit verschiedenen Gruppen und High-Class-Groupies, die von der Ost- bis zur Westküste bekannt waren. Die waren teilweise so bekannt wie die Rockstars, mit denen sie geschlafen haben. Ein Beispiel für so eine Gruppe waren die GTOs in Los Angeles. Das war auch, es war so ein Zwischending, das war so eine Groupie-Vereinigung und auch so ein bisschen eine Musikgruppe, die erste All-Female-Rock-Gruppe, die unter der Anleitung von Frank Zappa sogar eine Platte rausgebracht haben, die aber vor allem bekannt sind eigentlich als Groupies.
Okay.
Und da war eine recht bekannte Frau dabei, die Pamela Desbarres heißt die, die war Teil der GTOs. GTO heißt Girls Together Only. Und die hat auch mehrere Bücher veröffentlicht. Und ein Buch trägt den Titel Im Bett mit Rockgöttern.
Okay.
Und in diesem Buch fasst sie quasi ihre eigenen Erfahrungen und die ihrer Groupie-Kolleginnen zusammen. Mhm. Das hat einen super Look. Das hat so einen Etardi-Style. So einen sexy Etardi-Look hat das Buch. Da haben wir so einen angedeuteten Intimbereich.
Oh, zeig mal. Halt mal hoch nochmal.
Mal schauen, wo die Hand davor ist. Das,
das hätte ich jetzt gar nicht gesehen.
Das ist eine Masturbationshand, da werden wir wieder von Instagram gespart, wenn man das sagt.
Oh, so. Ups.
Und ich habe das Buch vor Ewigkeiten mal gekauft, Mängelexemplar, für 1,50 oder so. Und habe das dann so gelesen und war damals total fasziniert von dieser Welt, in der alles, das war alles so leicht und unkonventionell und scheißegal und sexuell befreit. So hat es damals auf mich gewirkt.
Hast du es nochmal gelesen?
Ich habe jetzt für die heutige Folge ein, zwei Kapitel nochmal gelesen. Mit meiner heutigen Brille sehe ich darin sehr viel Problematisches. Also ich sehe da Machtmissbrauch, Machtgefälle, Frauenbilder vom anderen Stern teilweise und auch ja irgendwie diesem ganzen Thema inhärent eine sehr starke Fokussierung auf Männer.
Ja.
Wo ich ja inzwischen langsam mich dahin auf den Weg mache, Männer ein bisschen in meinem Leben zu dezentrieren. Was nicht heißt,
das hast du jetzt
dass
Schicksal.
Ich keine Männer mehr mag oder so. Im Gegenteil, ich mag Männer immer noch einzelne. Und aber halt, dass sich so alles immer nur darum dreht, findet mich jetzt jemand schön, attraktiv, begehrenswert. Das ist in der Szene natürlich schon sehr stark ausgeprägt gewesen. Und in den 60er Jahren hat sich auch dieser Begriff Groupie sehr schnell etabliert. Da kam dann auch Ende der 60er großer Rolling Stone Artikel raus mit den wichtigsten, bekanntesten Groupies. Und das Phänomen gibt's ja eigentlich aber schon immer.
Ja.
So ein bisschen. Ja. Also in der Menschheitsgeschichte, ob man jetzt Bewunderin sagt oder Muse, ist ja auch sowas, was in diese Richtung geht. Da sind irgendwie überall so unterschiedliche Schattierungen drin. Aber grundsätzlich meinen diese Begriffe ja eigentlich was Ähnliches.
Ja. Oder? Also ich weiß jetzt nicht, Muse ist schon, glaube ich, nochmal was spezifisch anderes, weil es ja darum geht, dass es muss ja bei einer Beziehung muss ja nicht unbedingt Sex im Spiel sein, sondern
das stimmt.
Kann ja, also kann jetzt, wenn ich jetzt theoretisch bildender Künstler wäre oder so und die Oma von nebenan voll nett ist und jetzt und irgendwie ich da so eine Beziehung entwickeln zu der freundschaftliche und die dann der Beutel von der mal.
dann ist es meine
Muse. Deine Welt ist so schön, Cora.
Aber die könnte dann auch meine Muse sein.
Das könnte sie, theoretisch. Aber ist natürlich schon auch oft so gewesen in der Kunst, dass Musen
ja
attraktive Frauen waren,
oft,
ja, die von den Männern dann auch deswegen als Inspirationsquelle irgendwie gesehen wurden. Aber ja, da sind natürlich unterschiedliche Nuancen drin, aber so, es gibt auch Groupies, die inspiriert haben,
ja,
über die Songs geschrieben wurde und sowas. Also ich würde sagen, diese Grunddynamik, die gibt's schon, seit es Menschen gibt. Mhm. Und in meinem Lieblingsfilm, Almost Famous,
den muss ich mir unbedingt jetzt mal anschauen.
Ja, ja, unbedingt. Vielleicht im Flirt.
Ja, stimmt.
Da hast Zeit.
Punkt. Ja.
Da lehnt ja das bezaubernde Hauptfiguren-Groupie namens Penny Lane den Titel Groupie ab.
Mhm.
Also ganz aktiv. Sie und ihre Freundinnen bezeichnen sich als Band-Aids. In Abgrenzung zu, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, famegeilen Frauen, die einfach halt nur Berühmtheit anfassen und spüren wollen. Die sehen sich da tatsächlich als integraler Teil der Szene, als Musen, als Frauen, die diese Musik wirklich atmen und lieben und ihre Schöpfer, halt die Männer in dem Fall, deswegen unterstützen wollen. Man darf auch nicht vergessen, dass in den 60er und 70er Jahren Groupies für viele Rockmusiker in ihren Anfangstagen auch wirklich sowas wie ein soziales Netzwerk gebildet haben. Also die Typen noch kurz vorm Durchbruch, fucking broke, kein Schulabschluss, irgendwie nichts in der Hand außer Gitarre und 2 Cent. Die durften halt echt bei vielen dieser Frauen schlafen, wohnen, essen, wurden eingekleidet, geschminkt. Das sind immer so Aspekte, die vergisst man gerne, aber die waren schon auch klassische Care-Arbeit, würde ich sagen, gell?
Ja, da schreibt Keith Richards in seiner wirklich tollen Biografie, schreibt er da auch drüber, dass er zu seinen Anfangszeiten auch bei Metal gewohnt hat, das ihn quasi versorgt hat im Endeffekt.
Das gibt es in ganz vielen Rockstar-Biografien, dass das ohne diese Frauen, die da irgendwie da waren und an die geglaubt haben und die unterstützt haben, das irgendwie gar nicht möglich gewesen wäre zu leben.
Ja.
Und ich finde es ja, wenn man jetzt mal diese ganzen Konnotationen wegschiebt und nur mal kurz sich denkt, eigentlich ist es doch großartig, ein Mann, eine Frau, Rock'n'Roll, animalische Anziehung, Flammen, toller Sex, gibt es ja per se nichts auszusetzen.
Geil.
Aber ich habe ja schon gesagt, dass es halt so einfach nicht ist und das Machtgefälle ja auch im Kontakt mit Stars sehr oft problematisch ist. Und was auch problematisch ist, ist vor allem die Denkweise der meisten Männer bezüglich Groupies. Diese Abwertung und diese Überheblichkeit, die kommt nämlich in den meisten Fällen von männlicher Seite. Ich habe da mal ein paar Zitate zum Thema Groupies herausgesucht in diesem Buch, das ich gerade schon vorgestellt habe. Nämlich im Vorwort sind da ein paar abgedruckt. Jetzt suche ich mal eins raus, das ich nicht so schlimm finde, zum Anfangen. Das ist jetzt mal eins, das ein Zitat, das unterstreicht so ein bisschen das, was ich gerade auch gesagt habe, dass die so care-arbeitsmäßig auch für die Männer da waren. Es geht ein bisschen blöd los. Groupies sind besser im Bett. Sie haben mehr Erfahrung und sind bereit zu experimentieren. Die Sache mit dem Sex ist wichtig. Aber es ist genauso wichtig, die Mädchen kennenzulernen, denn sie sind gute Freundinnen und gehören einfach zur Familie.
Okay, und das sagt der Typ,
Jimmy
oder?
Page von Led Zeppelin. Was findest du an diesem Zitat? Das ist nur eins von den Besseren, ich sag's bloß.
Oh Gott. Bei mir ist bloß Groupies sind besser im Bett hängen geblieben. Den Rest habe ich, das ist schon wieder so, ist schon wieder irgendwie ausgeblendet, weil der erste Satz mich schon fertig gemacht hat. Ja, wiederhol es mir nochmal. Groupies sind besser im Bett.
Sie haben mehr Erfahrung und sind bereit zu experimentieren. Die Sache mit dem Sex ist wichtig. Aber es ist genauso wichtig, die Mädchen kennenzulernen, denn sie sind gute Freundinnen und gehören einfach zur Familie.
Das ist wahrscheinlich das, was ich gemeint habe vorhin, wie ich gesagt habe, sie sind quasi fester Bestandteil des Bandkontexts, weil die wirklich auch deshalb wichtig sind, weil sie im Endeffekt für seelische Wohlbefinden der Band sorgen. Sowohl in sexueller Hinsicht als auch in, was in gesellschaftsmäßiger Hinsicht. Ja, weil diese Männer ja oft einfach auch, es ist einfach so, keine Ahnung, vielleicht greife ich da zu weit, aber ich glaube, dass Männer generell schon einen größeren sexuellen Drang haben als Frauen. Vielleicht liege ich da falsch, aber ich glaube, die Leute sind oder die Männer sind entspannter, wenn da jemand ist, mit dem man halt regelmäßig ins Bett gehen kann auf Tour.
Brauchst du das nicht?
Also.
Regelmäßig
den
Sex. Hast dein Testosteron im Griff, ist also nicht aggressiv. Gut.
Geht.
Dachte ich mir fast. Jetzt pass auf, ich hab nur einen. Ich hatte meine irren Zeiten in den 70ern. Ja, ich war Caligula. Bringt mir Drogen und Frauen.
What the
das
fuck?
Das hat Peter Frampton gesagt.
Okay. Hilf mir auf die Sprünge, wer ist das?
Gitarrist und Sänger.
Peter Frampton, aka Caligula. Who knows?
Frampton Comes Alive ist eine ganz berühmte Live-Platte von ihm aus den 70s. Da habe ich noch einen von einem besonders guten Freund von mir. Auf der Schule hatte man Pickel und keiner wollte was mit einem zu tun haben. Dann ist man in einer Band und plötzlich sind da tausende von Mädchen. Kleine, kreischende Mädchen. Mann, das ist Macht.
Ach du Scheiße, ey.
Wie viele Partylöwen geben wir dieser Aussage? Minus.
Aus meiner Perspektive jetzt, oder?
8000.
Minus 50. Ja. Ja, quasi im Minusbereich geht's unendlich dann.
Und ja, dann haben wir keine Begrenzung nach
haben
unten.
Liegende 8.
2 habe ich noch. Das ist mein Lieblingszitat. Wir alle haben aus einem einzigen Grund angefangen, Gitarre zu spielen. Groupies. Groupies quälen einen nie, wie Freundinnen das tun. Sie fragen nie nach dem Sternzeichen, warum man sie nicht anruft, oder stellen andere entsetzliche Folterfragen, die sich Frauen im Lauf der Zeit ausgedacht haben, um der männlichen Spezies den Weg zu den Fleischtöpfen möglichst zu verbauen. Jeder Rockstar kennt die Wahrheit. Es macht zwar großen Spaß, auf der Bühne zu stehen, aber noch größeren Spaß macht es, zurück ins Hotel zu fahren und sich die Zugaben abzuholen. Von wem könnte jetzt, wer könnte sowas sagen?
Oh, lass mir mal überlegen, wer könnte sowas sagen?
Ich würde sagen, dass...
Nikki Sixx.
Ja, es geht schon in die richtige Richtung. Ich würde sagen, das ist einer der Statement-Müllmänner der Rockmusik.
Geht schon in die richtige Richtung? Gene Simmons.
Okay. Ja. Das vorher mit Mann, das es macht, das war übrigens der Eric Clapton.
Ja, ah, okay.
Kleine,
ja, okay.
Kreischende, ja. Mädchen, Mann, das es macht. Das mit den Fleischtöpfen war Gene Simmons.
Aha. Gene Simmons. Krass, ey.
Das ist doch erbaulich.
Also abgesehen von dem, was Gene Simmons da jetzt gerade von sich gegeben hat, worüber ich übrigens sehr schockiert bin, weil ich den irgendwie, also Kiss ist halt einfach auch so eine Band, die halt auch so dermaßen für Kinder fasziniert hat. Ne? Und dann hast du so einen geilen Bock, der sowas irgendwie...
Also von
sich
Gene Simmons könnte man hier jetzt ein Gedichtband vorlesen, was der schon öffentlich im Fernsehen und so über Frauen gesagt hat.
Krass. Aber was ich eigentlich sagen will, der erste Satz, dass er Gitarre oder Musikinstrument gelernt hat,
Weiber abzuschleppen.
Ja, um halt irgendwie mit dem anderen Geschlecht in Kontakt zu kommen. Da kann ich mich selber aber auch damit ein bisschen identifizieren.
Jetzt?
Ja, schon. Ich war ja, also das muss ich.
Klär mich auf.
Weil ich ja voll der Nerd war. Also für mich war ja quasi die Musik oder das Musikspielen mein Ticket erstens einmal in Jugendgruppen und dann zweitens durch das Joinen von Bands einfach die Möglichkeit, einen Feind zu bringen. Weil ich habe in der Schule ja nie einen Freund gehabt. Ich war nie mit ihm zusammen in der Schule, während meine ganzen Klassenkameradinnen schon voll irgendwie da aus der anderen Klasse jemanden gehabt haben, mit dem Händchen halten, umeinander gelaufen sind. Das war bei mir nie der Fall. Ich habe immer von mein erster richtiger Freund, den habe ich mit 16 gehabt. Der war schon Musiker. Ja, der war schon aber irgendwie, der hat nichts mit meiner Schule zum tun gehabt. Der war von außerhalb, der war aus der Szene. Und ich bin durch mein Gitarrenspiel in die Szene gekommen und habe dadurch auch Jungs kennengelernt.
War das aber der aktive Vorsatz, also, warum du Gitarre spielen wolltest? Weil das klingt ja für mich so, also, ich krieg keine ab, jetzt lerne ich ein Instrument, damit ich in der Band bin und dann lege ich es alle flach. Also die Aussage nicht. So in der Drastik kenne ich schon auch von vielen Musikern.
Vielleicht nicht so drastisch, weil ich habe ja früh schon als Kind habe ich ja auch schon Gitarre gespielt. Das heißt, ich habe ja das schon, den Background schon ein bisschen gehabt, aber ich habe dann aber auch nicht aufgehört. Und ich habe genau gewusst, ich bin da gut, das ist was ich kann, das ist was, wo mir die Leute beeindrucken kann. Und ja, ich glaube, es gab im Endeffekt mehrere Aspekte, aber diesen Gedankengang, ich spiele jetzt ein Instrument, kann damit jemanden beeindrucken und jemanden für mich begeistern, habe ich schon gehabt.
Ja, ist ja auch nichts Verwerfliches. Aber du hast es wahrscheinlich nicht mit Fleischtöpfen und...
Na, ich habe nicht... Fleischtöpfe ist ein sehr kreatives Wort.
Also, kannst du dir nicht ausmalen, oder? Pfui, Deife.
Ja, es ist einfach krass. Ganz,
ja, also da
ganz
jetzt kurz Quod erat demonstrandum von wegen Herabwürdigung von männlicher Seite aus und so. Wegen dieses Schlampen-Narrativs auch. Weißt du, ein Rockstar schläft mit 100 Frauen, eine Frau schläft mit 25 Rockstars. Quizfrage, wer ist die Schlampe? Das ist ja teilweise immer noch so.
Aber das ist, ja, und nicht nur im Musikbereich. Das ist ja das.
Aber diese verquerte...
Das ist ja in allen möglichen, weiß ich nicht, im weiß ich nicht, Bürokontext oder so. Ja,
überall eigentlich. Das Narrativ hält sich wirklich überall. Und also, was ich damit sagen wollte oder worauf ich damit hinaus will, man kann natürlich Frauen abwerten für dieses Verhalten. Ich finde, man sollte eher Männer kritisch hinterfragen, die solche Statements raushauen, öffentlich und so über Frauen sprechen. Ich finde es auch aus heutiger Perspektive natürlich immer schade, wenn Frauen sich Männern so, also wenn Frauen Männer so krass auf ein Podest stellen, wo sie nicht hingehören und wenn sie ihren eigenen Werten nur in Abhängigkeit von der männlichen Wahrnehmung definieren. So ein bisschen machen wir das alle. Wir sind alle soziale Tiere. Aber das finde ich schade. Und bei den Frauen, wo das auch heute noch so ist, hoffe ich, dass die auch noch dahinter kommen, dass sie mehr wert sind, als was ihnen irgendein Mann sagt, dass sie sind. Und das ist ein langer Prozess. Ich kann da selber ein Lied davon pfeifen. Aber eine Frau für theoretisch selbstbestimmte Sexualität herabzuwürdigen, finde ich scheiße. Darauf hatte ich schon früher keine Lust und heute auch nicht. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch diesen Begriff Groupie für mich persönlich immer positiv konnotiert. So mit Fleiß.
Gibt's denn Zitate von Frauen?
Also in dem Buch habe ich nur zum Thema Groupies, in diesem Vorwort gibt es ein Zitat. Aber ja,
das würde mich jetzt
eins.
Schon interessieren.
Ah, zwei. Zum Rock gehört der Schwanz einfach dazu. Es gehört dazu, dass man zu einem Konzert geht und mit dem Kerl vögeln will. Wer hat das gesagt?
Naja, wer hat das gesagt?
Courtney Love.
Also ich sage jetzt mal so, der Sprachduktus ist genauso derb, was ja auch gut ist. Lesen wir das zweite Zitat vor.
Ich liebe ausschließlich Musiker. Ich kann nicht anders. Bass, Schlagzeug, Gitarre. Er muss nur irgendwas spielen.
Geil. Ja, finde ich gut.
Scheißegal.
Kann ich unterschreiben.
Triangel, Klarinette, Nasenflöte. Ich habe total das Faible für Nasenflötisten entwickelt.
Okay.
Nein.
Echt? Findest du das geil, oder?
Ja, erwischt. Busted. Du spielst Nasenflöte? Bitte melde dich. Nein. So dumm, ey.
Du hast es gesagt.
Wie du es mir zutraust, ist das Schlimmste an der Sache. Echt jetzt? Danke, Cora.
Gern. Also du kannst mit alle deine...
Mit alle deine Fetische kannst du dich hier...
Kannst du das... Kannst du alles sagen, ne? Wir sind da unter uns.
Hast du ein Instrument Vorliebe bei deinem Musiker-Boyfriend?
Ja, Bass. Muss ich schon sagen. Die sind einfach irgendwie... Die Gitarristen sind mal zu verkopft. Schlagzeuger habe ich noch nicht gehabt, aber ich habe drei Bassisten schon gehabt.
Ja, bei mir sind es immer Gitarristen oder Schlagzeuger. Das sind aber dann auch die Gitarristen, das sind die mit diesen Egos, so große Egos.
Ja, ey, vielleicht kann das aber auch sein. Es ist also die andere Kehrseite. Ich will nicht, dass mir mein Freund irgendwas erklärt an meinem Instrument.
Aha. Ja, das kann ich natürlich, das kann ich verstehen.
Ja.
Das könnte schon auch unbewusst mit rein spielen vielleicht.
Ja. Aber warum dann Bass? Also dann könnt ihr ja einen Schlagzeuger haben oder so. Aber ich glaube, Bassisten schauen erstens mit dem Bass sehr gut aus. Ich finde es einfach, hat was gut Aussehendes, so ein Bassisten. Und was wollt ihr nur sagen? Ja, ich glaube, viele Bassisten haben so eine Grundentspanntheit.
Ja, das verstehe ich. Die ruhen so in sich.
Ja.
Aber ich falle dann immer auf diese Egomanen rein. Und das sind oft Gitarristen. Und dann danach ja, der Schlagzeuger. Sänger fallen oft
und dann
aus und dann gleich die Nasenflöte. Oh Gott, das bleibt mir jetzt. Jetzt habe ich den Ruf weg. Das ist schön, wie du dich freuen kannst, auch über die scheiß Nasenflöte. Und dann...
Ich weiß nicht einmal, wie das ausschaut.
Ich glaube, das sieht richtig dumm aus. Ich glaube wirklich, dass du das ans Nasenloch hältst und dann das rein schnaufst. Eine rotzt. Also wirklich weit weg von dem, was ich persönlich als sexy empfinde.
Ach so.
Aber das muss ja nicht heißen...
Sag's jetzt, gell?
Bitte melde dich! So, was wollte ich eigentlich sagen? Bevor wir in dieses Rabbit Hole Nasenflöte abgebogen sind, wollte ich sagen, dass ich heute jetzt einfach eine kleine Geschichte über ein Groupie erzähle, die ich besonders spannend finde. Und dazu würde ich gern mit einem Songtext anfangen, weil es ein Song ist, der von dieser Dame handelt. Also spitzt die Ohrwaschel, Cora.
Ich bin voll Ohr.
So, wenn ich dir sag, von wem der Song ist, falls du ihn nicht kennst, das ist lyrisch ganz großartig. Also ist qualitativ ganz weit oben. Es geht los.
Gut.
Baby's getting anxious, the hour's getting late, the night is almost over, she can't wait. Oh, things are complicating, my love is in her hands, and there's no more waiting, she understands. The plaster's getting harder, and my love is perfection. A token of my love for her collection. Plaster caster, grab a hold of me faster. And if you wanna see my love, just ask her. And my love is the plaster. And yeah, she's the collector. She wants me all the time to inject her. Okay. Kennst du das Lied? Das dachte
Nein.
ich mir schon.
Aber warte mal, also das hat jetzt... Okay, hat das jetzt eine Frau geschrieben?
Mm-mm.
Den Songtext?
Mm-mm.
Nee, oder? Das ist natürlich jetzt von einem...
Mhm.
Mann, nehme ich an, geschrieben. Aber es geht um die Frau, oder wie? Okay.
Also ich kann auch jetzt nochmal für alle, die sich vielleicht ein bisschen schwer tun mit dem Verständnis, kurz die deutsche KI-Übersetzung raushauen. Ich weiß, ich habe dazu mal Lyrik aus dem Google Translator gemacht vor 5-6 Jahren und das war saulustig, aber die KI ist ja inzwischen leider so gut, dass die Band, dass die Texte einfach gut übersetzt. Also,
okay, schade.
Baby wird unruhig, es wird schon spät, die Nacht ist fast vorbei, sie kann es kaum erwarten. Oh, die Dinge werden kompliziert, meine Liebe liegt in ihren Händen und es gibt kein Warten mehr, sie versteht es. Der Gips wird härter und meine Liebe ist Perfektion, ein Zeichen meiner Liebe für ihre Sammlung. Gipsgießer, pack mich schneller und wenn du meine Liebe sehen willst, frag sie einfach und meine Liebe ist der Gips. Und ja, sie ist die Sammlerin. Sie will, dass ich sie ständig injiziere.
Also ist schon geil. Geile Übersetzung.
Stimmt. Das ist schon. Und wie findest du den Text jetzt so? Was irritiert dich was? Oder?
Ja, die ganze Gips-Thematik. Aber ich weiß schon, wo das herkommt. Ne? Also ich sehe den, ich check's schon.
Aber es ist eher bei ungewöhnlich in einem Rock'n'Roll-Text. Ich löse mal auf, von wem der Song ist. Der Song ist natürlich von Kiss. Und geschrieben hat ihn natürlich Gene Simmons. Und der Song heißt Plastercaster und findet sich auf meinem Lieblingsalbum von Kiss, Love Gun, von 1977. Mhm. Und ich habe ja vorher schon gesagt, ich als Feministin und die Rockmusik, es ist ambivalent, was soll ich sagen? Es ist mein Lieblingsalbum von Kiss. Ja, ich höre Kiss.
Es ist ein geiles Album und ich höre auch
Aber
Kiss.
Aber Gene Simmons ist einfach ein Lurch vor dem Herrn. Und dieser Text handelt von Cynthia Dorothy L. Britton, auch bekannt als Cynthia Plastercaster, ein Groupie, das in den 60ern und 70ern gerne Gipsabdrücke von Rockstar-Penissen angefertigt hat.
Ach, Ah, ich glaube, von dir habe ich schon mal gehört. Cool, okay. Geil.
Wie findest du das jetzt per se mal als Hobby? Wäre das was, was du dir vorstellen könntest? Nein, du bist ja vergeben.
Ich glaube nicht. Du bist ja bin ja vergeben. Also ich kannte ja hunderte von Gipsanfertigungen, kannte schon ja. machen. Also, aber dann halt ja. immer dieselben.
Aber vielleicht haben wir ja. da auch unterschiedliche Herangehensweisen testen.
Ja, definitiv. Aber also ich stelle es mir, die muss ja da wirklich voll den Arbeitsmodus operandi gehabt haben, ne? Also du musst ja den Gips anrühren, dann darfst du ja bloß eine bestimmte Zeit warten, bis der dann hart wird. Währenddessen musst du dann schauen, dass das Teil steht, ne? Und dann.
Das ist eine Timing-Herausforderung.
Es ist eine krasse Timing-Herausforderung. Wie viel hat's denn da gemacht von denn ja?
Das erzähle ich dir jetzt. Are you ready for a good time?
Oh yes, I'm so ready.
Dann fangen wir mal kurz an. Also die Cynthia L. Britton wurde am 24. Mai 1947 in Chicago geboren. Hat ganz normal die Schule besucht wie ein anständiges Mädchen, hatte eine sehr, sehr strenge Mutter, die sie später in ihren Erzählungen immer nur die Aufseherin nennt, weil ihre Mutter so streng war. Und schon recht früh natürlich, wie jede mit den Beatles, entwickelte sie dann Wünsche, die ihrer Mama wahrscheinlich ganz und gar nicht gefallen hätten. Also hätte sie da in diesen Mädchenkopf von ihrer Tochter reinschauen können. Sie hat nämlich die Beatles gesehen, sie hat andere Beatbands im Fernsehen gesehen und für sie war dann klar, sie will keinen Normalo daten. Sie will keinen Typen aus der Highschool daten. Sie will einen Musiker haben. Und am besten einen aus dieser British Invasion Szene. Und das dachten sich halt dann zu der Zeit relativ viele Mädchen, weswegen der Konkurrenzdruck relativ hoch war. Und jedes Mal, wenn sie mal wieder so eine englische Beatband über den Teich rübergespült hat, dann haben sich da sehr viele und große Mädchentrauben vor den Hotelzimmern und so gesammelt, die irgendwie versucht haben, da mit aufs Hotelzimmer zu kommen. Zum Beispiel kamen 1965 die Rolling Stones in die Stadt. Und das fand ich eine sehr witzige Geschichte. Die Cynthia hat sich ausgerechnet, dass sie wohl die größten Chancen hätte, wenn sie nach dem unbeliebtesten Mitglied der Rolling Stones fragt. Und dann, Zitat, steht in dem Buch, also fragte ich nach Bill Wyman. Und ganz klar, das war der Bassist. So viel zu deinen Vorlieben.
Ja.
Leider Scherz, aber war er halt einfach. Und Bill Wyman ist auch so ein großartiger Typ, über den ich jetzt gar nicht zu viel sprechen möchte. Aber Bill Wyman hat von sich selber zum Beispiel gesagt, dass er süchtig nach Frauen ist und hat 1989, da war er junge 52 Jahre alt, die 18-jährige Mandy Smith geheiratet, in die er sich eigenen Angaben zufolge schon verliebt hatte, als sie 13 war und mit der er laut Mandy Smith zum ersten Mal geschlafen hat, als sie 14 war.
Ugh.
Ja, und da rutscht uns doch schon wieder das Erbrochene die Speiseröhre hoch, wenn wir sowas hören. Ja, so viel zu Flockero, aber es scheint, sobald halt Männer involviert sind in die Geschichte, kommt irgendwo wieder sowas raus.
Ja,
sag einmal 52 und 18 oder
mächtige Männer vor allem.
48 und 14. Sag mal, wo sind wir denn? Ja, aber für die Geschichte jetzt egal, aber ich wollte es nur mal am Rande erwähnen, dass das ein ekliger Typ ist.
Mhm.
Sie schafft's dann wahrscheinlich Gott sei Dank nicht bis zu Bill Wyman ins Hotelzimmer. Bei Gene Clark von den Birds hatte sie mehr Glück. Sie und ihre Freundin, die ist damals Pest, unterhielten sich da wenig mit ihm. Und die Hollies waren dann die erste Band, mit denen sie wirklich mehr abhingen.
Mhm.
Auf den Hotelzimmern hatten da ein bisschen Spaß, aber keinen Sex. Also Cynthia war zu der Zeit noch Jungfrau, konnte sich auch ehrlich gesagt, wenn ich mir da ihre Aufzeichnungen so durchlese, irgendwie nicht viel vorstellen unter Sexualität.
Mhm. Und wie alt war sie da?
Was Obacht, 18 sowas.
Mhm.
Und steckte aber trotzdem halt durchreisenden Rockbands immer so versaute Briefchen in den Bandbus und so mit irgendwelchen komischen englischen Slangwörtern, von denen sie eigentlich gar nicht genau wusste, was das jetzt bedeutet. Und naja, zu der Zeit hat sie dann auch angefangen, Kunst zu studieren. an der University of Illinois Chicago. Und es kam dann zu einem Tag, da hat der Kunstlehrer der Klasse eine Hausaufgabe mit auf den Weg gegeben. Und er hat gesagt, wörtlich, plaster cast something solid. Also fertigt einen Gipsabdruck von etwas Solidem an. Und dann kam diese Cynthia damals halt so eine ungewöhnliche Idee. Und sie und ihre Freundin haben sich da einen Haufen Gips und Utensilien zusammengesucht und in so eine Tüte gepackt und haben da groß Plaster draufgeschrieben und haben sich zu den Hotels der Rockstars aufgemacht. Und zu dem Zeitpunkt hat sie zuvor weder mit Gips noch mit einem Penis gearbeitet. Sie war aber irgendwie scheinbar so naiv und neugierig, dass sie es einfach durchgezogen hat. Sie hat dann ihr erstes Mal auch im Groupie-Kontext im Hotelzimmer mit einem Sänger namens Mark Lindsay von einer Band namens The Raiders, sagt mir beides nix.
Mm-mm, ja, nicht.
Und sie beschreibt in diesem Buch ihr erstes Mal als sehr schönes Erlebnis, auch wenn es schnell gehen musste, weil der Tourbus quasi schon am Abrollen war und so. Also ich habe es jetzt gelesen und fand es jetzt nicht so romantisch, aber sie hat es okay gefunden und da stand auch der tolle Satz drin, dass Rockstars damals halt total auf Jungfrauen abfuhren, weil das in Anführungszeichen, ich zitiere jetzt Leute, gell, seltene Ware war.
Mhm.
Auch da wieder der Sprech. Fuck. Der Sprech lässt schon tief
Alter,
blicken.
Das ist genau derselbe Sprech wie diese ganzen Scheißsekten. Ja. Da wo dann auch irgendwelche Jungfrauen, da wo unbedingt Jungfrauen sein müssen. Weil die dann unbefleckt sind oder weil es. Ah, ich werde da so wütend. Ich werde da so grantig.
Zu Recht. Nasenflöte.
Okay, alles unter gut.
Nee, aber also auch dieses Jungfrauen-Narrativ, das ist ja von der größten Weltreligion bis zur kleinsten Sekte vom, also das ist ja überall.
Ja, es ist also diese Machtkomponente, ne, das ist die ihr entjungfert
genau.
hat, so. Das ist quasi genau.
mein Werk.
Mein Werk, ja.
Ihr erstes Versuchskaninchen, wo sie es dann wirklich mal versucht hat mit der Gipssache, war ein Mitglied der Monkees. Vor lauter Aufregung hat sich die Cynthia dann aber so hart an dieser Dose mit Alginat geschnitten, dass ihre Hand so stark geblutet hat, dass sie nicht gipsen konnte. Und Alginat, das ist ein rosanes Pulver, das muss man anmischen. Ich weiß nicht, ob du oder ihr da draußen schon mal beim Kieferorthopäden wart oder so, wenn man zum Beispiel Zahnspange kriegt, dann kriegt man auch diesen Abdruck mit so einem rosanen Bart.
Ja,
so. Genau. Sowas in die Richtung ist das.
Mhm.
Der nächste, der sich gerne bereitstellte, war zum Beispiel Gary Brooker von Procol Harum. Leider hatte die Cynthia zu der Zeit noch Probleme mit dem Mischverhältnis, so dass, Zitat, nur ein Haufen rosafarbener Pampe auf seinem Schwanz landete. Blöd gelaufen, das hat also nicht funktioniert. Und auch wenn ihr eigentlich ja bis zu dem Zeitpunkt noch nie ein wirklich guter Abdruck von einem Rockstar gelungen war, sprachen sich die zwei Mädchen mit dem Gipskoffer schnell in der Szene rum und wurden dann die Plastercasters genannt. Und die haben sich dann sogar Visitenkarten anfertigen lassen, auf denen drauf stand, die Plastercasters von Chicago, lebensechte Schwanzmodelle. Was ich so bescheuert finde. Das ist mal eine Visitenkarte aus der Vorhölle. Die waren zu zweit. Die Vorgehensweise war meistens so, dass ihre Freundin den ausgewählten Rockstar oral befriedigte, während Cynthia dieses Material anmischte, wobei sie in dieser Drucksituation oft sich verzählt hat, falsch gerechnet hat, die Masse dann unbrauchbar war. Also da ist scheinbar richtig oft richtig viel schiefgegangen. Mhm. Und dann, wenn die Masse fertig war, mussten die Männer da ihr irrigiertes Glied für eine gewisse Zeit reinhalten, dann wieder rausziehen, dann musste man es trocknen lassen, dann mit Gips ausgießen und dann war das Penismodell fertig.
Ah, okay.
Also sie hat quasi das Negativ erstellt.
Mhm. Ja,
und
genau.
Und besonders in Erinnerung geblieben ist ihr wohl eine Begegnung mit allen drei Mitgliedern der Jimi Hendrix Experience. Und ein Abdruck von Jimi Hendrix war quasi der erste gelungene Penis-Gips-Abdruck, den sie geschafft hat. Und sie schwärmt in diesem Buch total von dieser Begegnung. Also sie sagt, der war total aufgeschlossen und total hilfsbereit und super geduldig und sie haben sich so gut verstanden. Und danach hat sie noch in seinem Promo-Video zu Foxy Lady getanzt und so. Und ich habe dir heute 2 Fotos per E-Mail geschickt.
Oh ja, wieder eins dieser berüchtigten E-Mails, wo drauf steht.
Erst im Podcast,
erst im Meeting geöffnet.
Das darfst du jetzt einmal anschauen und beschreiben, was du da siehst.
Oh. Okay. Geil. Also, das ist so ein Penisnegativ. Ich nehme an, warte mal, steht das da? Also hinter dem Penisabdruck ist ein gerahmtes Zertifikat, Authentizitätszertifikat. Drüber der Name Cynthia Plastercaster. Und genau, steht dort in dem Text, dass dieser Gipsabdruck von Jimi Hendrix ist.
Ein Ausstellungsstück.
Und genau, es war ein Ausstellungsstück und es ist aus dem Jahr 1968.
Darfst du das zweite Foto auch noch anschauen?
Jo. Wer ist das?
Das ist dasselbe Stück, da steht es ja unten jetzt, quasi siehst du, wie es beschriftet ist.
Ja.
Am Sockel quasi.
Nummer 00004, Jimi Hendrix, 25.02.68. Mhm. On Dice Show hast du es gemacht.
Ich finde, also, ist künstlerisch interessant gemacht.
Super. Die Idee, Aloha, also Wahnsinn.
Die Idee finde ich extrem witzig, weil es ja wirklich, also sie ist ja wirklich Kunststudentin und sie hat ja wirklich diesen, also es ist ja wirklich eine weirde Idee und das auch durchzuziehen.
Ich finde auch dieses gerahmte Zertifikat einfach so geil.
Ich finde es auch Wahnsinn. Ich muss so lachen, wo ich das gesehen habe. Ich habe dann in so einem Artikel, in einem englischsprachigen Artikel über dieses Stück einen Satz gelesen, der mir sehr gut gefallen hat. Obacht, Zitat. Her most famous piece of art was called The Hendrix. But most people call it The Penis de Milo. Als Anspielung auf die Venus von Milo. Ja. Und The Penis de Milo hat heute sehr viel mit mir gemacht. Da musste ich laut auflachen, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Finde ich sehr, sehr gut.
Und hammermäßig.
Die Cynthia hat eben diesen ersten gelungenen Abdruck von Jimi Hendrix genommen, hatte aber eigentlich nur Augen für Noel Redding, den Bassisten von der Jimi Hendrix Experience. Den fand sie nämlich schon immer ganz, ganz toll. Und mit dem schläft sie später auch noch. Und von dem fertigt sie natürlich auch einen Gipsabdruck an. Zitat von ihr. Noels Abdruck war der erste, der ganz verrutscht rauskam. Das passiert, wenn jemand einen gebogenen Schwanz hat und die Erektion zurückgeht. Also das ist scheinbar wirklich künstlerisch eine Herausforderung. Dieses Ding da so hinzukriegen, wie das jetzt zum Beispiel auf diesem Hendrix-Bild aussieht. Wayne Kramer, Gitarrist von MC5, ist auch sein Kandidat. Also die stehen da teilweise wirklich Schlange, gell? Das spricht sich rum. Und irgendwie wollen alle so einen Gipsabdruck von ihrem Penis.
Ja, es ist natürlich, man muss ja natürlich auch sagen, es ist für die Typen ja wahrscheinlich attraktiv, solche Gipsabdrücke zu haben, wenn man sich dann auch vergleichen kann.
Die haben
kann,
die
so.
Nicht, die kriegen die nicht. Nein,
die kriegen die
das
nicht.
Ist ihrer.
Ja, oder zumindest zu sehen.
Ja, vielleicht, aber da müsstest du ja dann die aufgereiht nebeneinander sehen. Weil ich glaube nicht, dass die immer die Gipsabdrücke von den anderen dabei hatte zum Abgleich.
Aber irgendeine Faszination muss das
beim
haben. Jimi
Hendrix sein hätten die meisten eh Pech gehabt, glaube ich.
Stehen da die Maße dabei?
Vielleicht, wenn man mal reinzoomt aufs Certificate. Aber also irgendwas muss da ja dabei gewesen sein. Ich glaube, man kann es als witzig sehen. Man kann einen künstlerischen Anspruch sehen.
Cool.
Dann wirst du oral befriedigt. Das wollen wir jetzt auch mal nicht ausklammern. Und dann ist das natürlich auch so ein Szene-Ding, wenn sich das rumspricht und das so gehypt ist. Dann bist du ja da irgendwie Teil von so einem weirden Kunstprojekt. Das ist für viele natürlich schon interessant. Wayne Kramer hat in einem Interview selber über seine Erfahrungen eben gesprochen. Das lese ich auch mal kurz vor. Leider war Cynthia in der Nacht meines Abgusses unterbesetzt. Also heißt, ihre Freundin war nicht dabei. Das Timing war entscheidend und an diesem Abend ging alles schief. Ich musste versuchen, meine volle Männlichkeit ganz allein zu entfalten und ich scheiterte kläglich. Mein fertiger Abguss endete als kleine Gipsdarstellung, ein bloßer Schatten dessen, was hätte sein können. Ich finde, er ist einer der lustigsten der Sammlung, wie so viele andere auch. Und egal, ich bin stolz darauf, dabei zu sein.
Das ist cool.
Ja, also auch im...
Cool, okay.
Hat er auch im Kreuz gehabt, dass er scheinbar
super
nicht sein volles Potenzial entfaltet hat in diesem Gipsabdruck. Sie lernt auch einmal Eric Clapton kennen. Den hatten wir ja vorher auch schon besprochen. Mhm. Der sie aber dann an Frank Zappa weitervermittelt, der sich ziemlich für Cynthias Kunstprojekt interessiert. Die hat sich nämlich dann, wo sie das so ein bisschen regelmäßig gemacht hat, irgendwie so in den Kopf gesetzt, dass sie eine Rock-Cock-Ausstellung zusammenschustern will, so ein Rock-Cock-Museum eröffnen will. Also das war das der Begriff, den sie dafür benutzt hat. Und Frank Zappa hat ihr dann angeboten, sie mit nach Los Angeles zu nehmen und ihr ein Stipendium zu finanzieren. Und so geschah es dann auch. Und in L.A. findet sie wieder eine weitere aufgeschlossene Dame, die diesen Anblas-Part übernimmt beim Gipsabdruck nehmen, weil das wollte sie scheinbar nicht selber machen. Und hat dann weitere Abdrücke angefertigt von Mitgliedern der Terry Reed Band, der Young Rascals, von den Mothers of Invention und The Loving Spoonful. Und hat ihren Kreis auch so ein bisschen erweitert. Sie nahm dann auch mal Abdrücke von Bühnenautoren, Schauspielern und so weiter. Sie war dann ein paar Jahre in L.A. und dann wurde aber in ihre Wohnung eingebrochen. Mhm. Und das hat sie dann so verunsichert, dass sie ihre Skulpturen quasi bei Frank Zappas Anwalt und Manager, der hieß Herb Cohen, untergebracht hat und wieder zurück nach Chicago gezogen ist. Und sie hat dann auch dieses Kunsthandwerk, nennen wir es jetzt mal, vorerst niedergelegt, weil sie Folgendes gesagt hat: Die sexuelle Revolution wandelte sich 1971. Die Leute heirateten und schliefen nicht mehr mit Fremden. Es war nicht mehr angesagt, in meiner Sammlung zu sein. Plötzlich lief alles schief. Das war wirklich eine schlimme Zeit für mich. Also kurz vorher haben sie sich irgendwie noch alle drum gerissen, auch Teil dieses Projekts zu sein. Und dann wenig später war das scheinbar ziemlich schnell, ziemlich out. Was aber auch interessant ist, weil 1971 hätte ich jetzt nicht als prüde Zeit eingeschätzt.
Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, was das
aber vielleicht im Vergleich zum Peak 68, 69, Hippie, sexuelle Revolution, komplette sexuelle Befreiung. Vielleicht gab es das.
Ja, vielleicht war da der Vietnamkrieg irgendwie im Spiel oder so, dass man halt irgendwie,
also
keine
da
gibt es
bestimmt einen Kontext, der sich uns jetzt vielleicht nicht erschließt. Sie zieht dann eben zurück nach Chicago und arbeitet da dann als Schriftsetzerin und macht 10 Jahre lang Gipspause, weil sie auch gesagt hat, dass die Musik und die Szene der 70er ihr nicht zusagten. Die Musik war ja irgendwie zu hart und sie hat da irgendwie keinen Zugang gefunden zu den Bands. Erst als dann Anfang der 80er der Punk so richtig groß wurde, da hat sie es wieder in den Fingern gejuckt, weil da, ja, das fand sie dann nämlich wieder
geil. Cool.
Und sie hat auch gesagt, dass es irgendwie gefühlt wieder so ein erstes kleines 60s-Revival gab, dass die Leute sich wieder mehr interessiert haben für Jim Morrison und die Doors und Hendrix, dass da wieder gespürt hat, dass die Szene, in der sie eigentlich groß geworden ist, wieder mehr Wertschätzung erfahren hat. Leider sagt sie auch Sachen in dieser Erzählung wie, also zu dem Thema, warum sie auch wieder angefangen hat und warum sie wieder Lust hatte zu wirken. Ich war wieder dünn und trug Miniröcke. Ich war nicht mehr dick. Die Menschen akzeptierten mich wieder, weil sie scheinbar vorher ein bisschen zugelegt hatte. Und das war für sie wohl super schlimm. Und sowohl in ihrer Fremd- als auch in der Selbstwahrnehmung hat ihr das Steine in den Weg gelegt.
Sowas, so
wenn ich höre,
ey,
das bricht mir immer ein bisschen das Herz.
Ja. Oh Mann, ey, was willst du dazu sagen, No? Das ist, wenn man selber diese Einstellung hat.
Ja, das ist total schade und ist sehr schwierig und das wird halt in dem Buch auch so, sie sagt es halt so unreflektiert, weißt, also ich glaube, viele Frauen haben einen Körperstruggle und, aber dass sie das so, dass sie das so sagt.
Ja.
Und dann war wieder alles gut, weil ich endlich dünn war.
Es impliziert ja auch, dass es sich nur gut fühlt in ihrer Haut, weil sie dünn ist. Und also die Möglichkeit, dass du dich auch wohlfühlen kannst, wenn du mehr wiegst oder wenn du nicht dünn bist, die tritt ja bei ihr in ihrer Denkweise gar nicht auf. Genau, das ist gar keine Option.
Das ist total schade. Und ich kann es aber total nachvollziehen, weil ich da auch ein bisschen ein Problem schon immer damit gehabt habe. Also auch in meinen 20ern schon etwas schlimmer, auch mit so Essstörungstendenzen und sowas. Und das ist ganz, ganz schrecklich. Und sie sagt es da so lapidar dahin, aber das ist ganz, ganz schrecklich, wenn man das hat. Weil das raubt einem jegliche Lebensfreude und es steht da so im Raum, als wäre das halt so, da kommt kein, heute habe ich gelernt, also da kommt keine Auflösung, weißt, das ist einfach das, ich war wieder dünn und dann ging es mir wieder gut, weil ich wieder ins Schema passte.
Ja, und das lesen dann quasi junge Mädels und denken sie, ja okay, wenn ich dünn bin, dann ist alles gut.
Ja, da war es jetzt auch mit der Body Positivity Bewegung noch nicht so weit her, wobei da sind wir auch gerade wieder drüber hinweg. Ganz Social Media ist voll von Frauen, die sich gegenseitig Tipps geben, wie sie möglichst wenig essen und möglichst dünn bleiben. Gibt sogar auf TikTok den Begriff Skinny Talk.
Echt? Ich finde auch. Okay.
Das ist das Universum, wo es nur darum geht. Ach. Ganz, ganz schlimm. Sei froh. Ganz,
zum
ganz
Glück
schlimm.
Das alles nicht mit.
Wenn ihr da draußen struggelt mit eurem Körperbild, mit Essen, da gibt's einen Weg raus, glaubt es mir. Und wenn ihr könnt, sucht euch therapeutische Hilfe. Man muss nicht sein Leben lang in einer Essstörung gefangen bleiben. Ich dachte mir vor 8 Jahren noch, ich kann nie wieder leben, ohne von jeder Mahlzeit die Kalorien zu kennen und ohne einfach mit Genuss zu essen. Und das geht. Das geht und es ist sehr viel schöner und es ist sehr viel besser. Und wenn es Probleme gibt, sucht euch bitte dringend Hilfe. Das ist kein Zustand, in dem man ausharren muss. Für immer. So, das Wort zum Sonntag.
Genau. Amen.
Aber sie hat dann quasi wieder angefangen. Und die Pamela Despares hat 86 ihr erstes Buch veröffentlicht, wo auch über die Cynthia gesprochen wurde. Und auch da, weil es sich ziemlich gut verkauft hat, kam wieder mehr öffentliches Interesse an dieser Frau zustande. Und sie hat dann auch in den 80ern und 90er Jahren weiter Abdrücke genommen, zum Beispiel auch von Cello Biafra, von den Dead Kennedys. Und sie kommt dann wieder so rein und merkt, es macht ihr wieder Spaß und die Leute interessieren sich wieder dafür. Und dann fragt sie halt bei diesem Frank Zappa-Anwalt nach ihren Gipskulturen, die er ja für sie aufbewahrt hat. Sagst du, was passiert?
Ich glaube, ich weiß schon, was passiert. Der Anwalt hat es irgendwie verkauft.
Also er sagt so, nö, die gehören jetzt mir.
Ach so, okay.
Und sie so, das bezweifle ich. Nach 5 Jahren Streit.
Oh, ich muss schon wieder so viel.
Die streiten sich 5 Jahre, bis es zur Gerichtsverhandlung kommt. Die dauert 4 Tage, in denen, und das finde ich schon wieder ein bisschen witzig, alle diese Rockstar-Schwanzabdrücke fein säuberlich im Gerichtssaal aufgereiht stehen. Und Gott sei Dank entscheidet der Richter dann zugunsten von Cynthia und sie bekommt ihre Kunstwerke zurück und der andere Knilch muss $10.000 Strafe zahlen.
Gut.
Sie hat dann zu diesem Zeitpunkt ein Repertoire von, weil du das am Anfang gefragt hattest, circa 50 Penisabdrücken und sie erweitert dieses Repertoire dann auch um Busenabdrücke. Was ich sehr gut finde, weil sie dann auch sagt, es gab dann plötzlich auch immer mehr Musikerinnen und sie hat es geliebt, dass immer mehr Frauen auch zum Instrument gegriffen haben. Und ihr erstes weibliches Modell war dann Susie Beale von L7. Das finde ich gut. Und was ich auch sehr cool finde, dass sie auch immer so ein bisschen geschaut hat, mit ihrer Kunst was zu machen. Also sie hat zum Beispiel 2002 eine Stiftung gegründet, die Cynthia P. Kester Foundation, die bedürftige Musikerinnen und Künstlerinnen unterstützt hat, die einfach Spenden gesammelt hat, um Studiokosten zu übernehmen, um einfach Künstlerinnen auf ihrem Weg irgendwie ein bisschen abzufedern und zu helfen, was ich eine sehr coole Sache finde. 2003 ist auch eine Doku über sie und ihr Schaffen entstanden mit dem Titel Plastercaster, The Rock'n'Roll Adventures of Super Groupie Cynthia Plastercaster. Sie hat ganz viele Ausstellungen bestritten. Sie hat Vorträge an Universitäten und in Rockclubs gehalten. Sie hat dann quasi ab dem Zeitpunkt, als sie ihre Sammlung zurückbekommen hat und wieder angefangen hat zu arbeiten, ihren Lebensunterhalt damit verdient, Cynthia Plastercaster zu sein.
Ich wollte gerade fragen, wie sie sich da finanziert hat oder wie, ob das Ganze dann im Endeffekt genügend Geld gebracht hat,
also damit sie konnte
davon überlebt.
Ja, und das ist ja immer schön, wenn man von seiner Kunst leben kann.
Mhm.
Und was ich auch noch sehr witzig fand, 2010 hat sie sogar fürs Bürgermeisterinnenamt in Chicago kandidiert.
Cool.
Sie war, jetzt pass auf, Kandidatin für die Witzpartei Hard Party, die mit ganz flachen Erektionswitzen Wahlkampf gemacht haben. Also es war, klingt auch eher nach Art Project als nach echten politischen Bestrebungen, aber das fand ich witzig. Und
ja, trotzdem. Cool.
Genau, das war 2010 und zu der Zeit gibt es dann auch noch ein Zitat von ihr, das ich wiederum ganz gut fand. Da hat sie gesagt, ich bin jetzt eher ich selbst, ich fühle mich wieder wohl in meiner Haut. Kann man jetzt drüber streiten, woran das liegt. Das hatten wir gerade schon. Ich sage, was ich sagen will und dadurch habe ich das Bedürfnis, noch viel mehr zu sagen. Was ich gut finde, weil sie quasi eher immer als sehr schüchtern und zurückhaltend empfunden wurde in ihrem Leben. Und dann bei ihr gefühlt relativ spät so ein Knoten geplatzt ist, dass sie sich auch getraut hat, nach außen zu kommunizieren und auch über ihre Ansprüche und ihre Herangehensweise zu sprechen und eben Vorträge zu halten und sowas. Und dann sagt sie noch, ich habe mich nie so sehr eins mit mir gefühlt wie jetzt.
Okay, cool.
Und das finde ich einen schönen Satz.
Ja, also mich freut es, dass sie dann im Endeffekt zwar relativ spät, aber dann doch so zu sich gefunden hat.
Hast du nicht das Gefühl, weil relativ spät, also ich habe schon das Gefühl, dass ich, je älter ich werde, unabhängig von meinem Falten älter ausschauen struggle, aber innerlich habe ich das Gefühl, je älter ich werde, desto mehr werde ich die Person, die ich sein mag. Und sein soll.
Ja, doch. Doch. Das kann
Kennst
ich voll
das?
Unterschreiben. Das stimmt. Ja, zu 100%. Also ich will gar nicht wissen, wie ich drauf war mit 20. Da war ich völlig lost.
Ich auch.
Überhaupt keinen Plan gehabt, wer ich bin. Ich habe null Plan gehabt, was ich will vom Leben.
Was ich wert bin, habe ich auch nicht gewusst.
Ja, exakt, ja. Das hat sich erst über die Zeit erst bilden müssen und zum Glück habe ich die richtigen Leute am richtigen Ort gehabt, die an mich geglaubt haben und mich supportet haben und deswegen bin ich jetzt hier, wo ich bin. Aber
ich denke mir halt, wenn der Prozess so weitergeht, weil du bist ja nie fertig, aber wenn der Entwicklungsprozess, dieser innere, so weitergeht, dann bist du ja jetzt mal abgesehen von Krankheiten oder sowas spät im Leben. Aber dann bist du ja quasi, je weiter du am Endpunkt bist, desto mehr bist du ja doch dann du.
Mhm. Ja, im besten Fall.
Im besten Fall. Wenn man jetzt dieser Entwicklungsprozess, den man jetzt schon ab und zu so spürt, also jetzt, weil wir auch das bei Tina Turner hatten, dieses man spürt, wie man wächst.
Mhm.
Das hat auch so viele mir gemacht, weil ich glaube, ich habe in den letzten 2 Jahren auch richtig gespürt, wie ich gewachsen bin.
Ja. Ich auch. Und ich glaube, bei ihr war es auch nochmal, also bei der Cynthia war es jetzt auch nochmal wichtig, dass sie zurückgekehrt ist zu dem, was sie schon immer gemacht hat. Nämlich die Frau sei, die Gipsabdrücke für Starpenisse macht. Und dieser Prozess, da nochmal zurückzukehren, glaube ich, war es für sie schon auch ein Findungsprozess. Weil sie genau gewusst hat, okay, das ist das, was mich ausmacht, das ist das, was ich bin. Und dazu stehe ich.
Ja. Sonst nach 10 Jahren gehst du sonst nicht mehr zurück.
Ja.
Wenn du dich woanders hin entwickelt hättest oder wenn das nicht das wäre, was dich ausmacht.
Mit dem Risiko, dass das vielleicht nichts werden kann. So.
Ja, total.
Nach 10 Jahren Pause.
Mhm. Ja. Und sie ist dann vor 4 Jahren, ziemlich genau um die Zeit, also Cynthia ist 21. April 2022 nach längerer Krankheit dann verstorben.
Und wie alt war sie da?
Müssen wir rechnen. 47, 53.
Ich bin so schlecht in Mathe. 75? Außerdem habe ich ihr Geburtsdatum vergessen. Ja, 47 ist auf der Welt gekommen, oder?
75,
ah ja,
oder?
Dann müssen wir doch. Ja.
Pi mal Daumen 75. Also, dann lassen wir uns jetzt mal den festen Nogel rechnerisch.
Kann ja eine von unseren Schneerosen auch rechnen.
Aber ja.
Eine mathematikbegabte Schneerose.
Mhm. Wir wollen mit Jahreszahlen schon klären.
ach ja, cool. Oder ja, 75 Jahre ist ja ein stolzes Alter.
Fändest du?
Ja, wenn man so in dieser Rockstar-Szene sich so aufhält und vielleicht das ein oder andere Drökchen konsumiert und so weiter. Keine Ahnung, hat die bewusst gelebt? Weiß man da was davon?
Nee, das weiß man jetzt nicht, aber die war jetzt, glaube ich, kein Drogenopfer und sowas.
Mhm.
Also das war schon jetzt nicht die krasseste Party-Mizi vor dem Herrn.
Aber sie war krank, oder?
Genau. Ich habe jetzt nicht rausgefunden, welche längere Krankheit sie hatte, ob es Krebserkrankung war oder was anderes.
Ja. Ja, 75 Jahre ist eigentlich heutzutage gar nicht so das, also es ist.
Gar nicht so, und es ist kein biblisches Alter.
Nee, das stimmt.
Ja, also ich.
Das ist richtig.
Könnte schon noch älter werden.
Ja.
Wenn ich es mir aussuchen könnte. Ich
wahrscheinlich auch.
Ja. Aber ja, das war die Cynthia Plastercaster. Ja, ich fand diese Gipsabdruckgeschichte einfach witzig.
Cool. Coole Story. Also echt ziemlich nice. Was mich noch interessieren würde, wenn man jetzt so viele Zitate von misogynen Männern oder ja Notgeilen oder was auch immer Männern gehört haben, mich würde schon wirklich auch die Perspektive der Frauen interessieren. Also wie haben die Männer gesehen? Was war deren Drive? Was haben sie davon versprochen? Gibt's irgendwelche Aspekte, die wir uns jetzt irgendwie gar nicht so gedacht haben? Also wirklich vielleicht empowernde Aspekte. Das würde mich nur interessieren.
Ja, also in ihrer Ich-Erzählung in dem Buch kam das nicht so raus. Es war nur dieses Faszinosum Musiker. Und sie beschreibt Hendrix schon auch länger, aber vor allem schon auch optisch. Also wie toll er ausgesehen hat, und dann hat er sich ausgezogen und er war so sportlich und so schlank und seine Haut war so schön und er war so höflich und geduldig, und aber so diese richtige intrinsische Motivation, was war jetzt bei ihr das Wichtigste? War es dieses, ich will den Musikern nah sein, aus welchem Grund auch immer, war es diese künstlerische Anspruch? Also ich denke, es war so eine Mischung aus beiden, weil dieses Gips-Ding hat ja schon auch die Tür und Tor geöffnet, um sich aus dem Konkurrenzfeld abzuheben.
Voll.
Und sich einen Namen zu machen und dadurch auch leichteren Zugang in diesen Rock-Olymp in Anführungszeichen zu haben. Aber so richtig in dem, was ich jetzt gelesen habe, vielleicht gibt es irgendwas, was ich übersehen habe oder in der Doku, die ich nicht schauen konnte, weil man das hier von Deutschland aus im Internet nicht anschauen kann, habe ich jetzt nichts gefunden, was jetzt irgendwie erklären würde, was genau ihr das jetzt gegeben hat.
Mhm. Vielleicht gibt's irgendwie nur andere Groupies, die, keine Ahnung, Biografien geschrieben haben oder irgendwelche Dokus.
Alles da drin.
Genau.
Also ich wollte jetzt werde ich wahrscheinlich immer mal wieder so eine Groupie-Geschichte erzählen.
Super, sehr gut.
Weil ich das, wie gesagt, ganz spannend finde. Vielleicht kommt man dann noch dahinter.
Mhm.
Warum sich das auch genau zu der Zeit so entfaltet hat.
Ja.
Dass das so groß war, dass das auch so ein wichtiger Bestandteil der Szene war und was die jungen Frauen sich damals davon versprochen haben, außer wie ich halt damals, mein Gott, geh mal auf ein Konzert, reiß mal auf, weil ich Musiker mag. Das hat ja schon was, auch auf der anderen Seite, fast so ein bisschen was von Trophäen sammeln.
Ja, voll. Voll.
Also jetzt hier im wahrsten Sinne des Wortes.
Stimmt.
Ja, das ist ja absolut, das ist, vielleicht hat es einfach einen Sammelzwang. Wir wissen es nicht.
Sei, aber sie hat den Zwang zum Hobby gemacht, von dem
und
her.
Und dann zum Beruf.
Ja. Ich habe gerade nochmal den Penis gesehen.
Also,
den Gips-Penis von Jimi Hendrix.
Mich würde ja interessieren, wo der jetzt steht. Ich habe das nicht gefunden.
Ja.
Auch ihre Website ist weg. Und was der kostet?
Der ist wahrscheinlich unbezahlbar.
Oder? Das könnte ich mir schon vorstellen.
Ja, voll.
Original Gips-Penisabdruck von Jimi Hendrix. Das ist doch was wert.
Vielleicht ist er in Privatbesitz.
Ja, also ihr Schneerosen da draußen, falls ihr euch mal investigativ beschäftigen wollt, dann wäre es voll schön, wenn ihr rausfindet, wie viel der Gipspenisabdruck von Jimi Hendrix wert ist. Wie der am Kunstmarkt so gehandelt wird.
Vielleicht legen wir uns dann, also wenn wir dann mal reich sind, Shake, vielleicht legen wir uns dann Rolls Royce zur, sondern den Penis vom Jimi Hendrix.
Auf jeden Fall.
Also, und dann ist die Entscheidung ist schon gefallen, oder?
Ja. Ist halt die Frage, wie wir es mit der Lagerung machen. Also ist er dann einen Monat bei dir und einen Monat bei mir und dann muss man da immer mit so einem gepanzerten Geldtransporter irgendwie die Übergabe machen oder wie läuft das ab?
Das ist aber wert.
Ja, das wäre es wert.
Dann. Ja, ja, ja.
Das wäre schon ein schönes Ausstellungsstück.
Stück, ja.
Gut. Oh, das sind dann Probleme der Zukunft, Cora und Shake, wenn wir dann demnächst relativ bald wahrscheinlich ziemlich reich sind.
Genau.
Ja.
Da ist aber dann, steht dann außer Frage, also dass man halt das Geld dann da investiert.
Wir wissen auf jeden Fall, da ist das jetzt schon mal offiziell unter sozialen Zeuginnen Augen. Ihr habt es alle gehört, ihr Schneeröschen da draußen. Wenn die Cora und ich mal reich werden, dann ist das, was wir uns von unserem Geld kaufen.
Tja, ihr müsst bloß nur herausfinden, wo der Penis ist.
Und dann investieren wir mal sinnvoll.
Ja.
Nix da Rheinmetall, Krypto, Bitcoin. Nein. Mal in sowas. Das kann man wenigstens zum Anfassen. Okay. So viel dazu. Das war die Folge über Cynthia Plastercaster. Wenn ihr diese Folge hört, ist die Cora, glaube ich, schon auf Tour.
Da bin ich schon auf Tour.
Da bist du schon auf Tour. Vielleicht, wenn du das schaffst, machst du mal eine Story für uns.
Mhm.
Nimmst uns mal mit. Zeigst uns mal das Wetter, sagst du mal deine Partylöwen-Stimmung.
Sehr gut, ja, das stimmt, das muss ich
das
machen.
Schaffst
Partylöwen, Partylöwen-Skala, jeden Tag. Jeden Tag kann ich nicht versprechen.
Na, aber ab und zu mal, wenn du mal was von dir hören lässt, auch auf unserem Instagram-Account, sonst vermissen wir dich so.
Logisch.
Das wäre super schön. Cora, dann wünsche ich dir die beste Zeit in Südamerika.
Dankeschön.
Komm gesund wieder.
Also ich werde gesund wiederkommen, weil ich alle Impfungen dieser Welt habe.
Du hast nichts übersehen gegen was Blöds, oder? Du hast alles
ich muss mir nur schnell Malaria einziehen. Habe ich tatsächlich nicht gemacht.
Okay, das machst du.
Also das muss ich mir nur schnell einziehen und dann habe ich wirklich alles.
Okay. Dann kommst du also gesund wieder und wir freuen uns schon. Und ich schaue mal, wie ich die Zeit ohne dich überbrücke hier.
Ja.
Entweder es gibt nochmal ein Päuschen oder ich zaubere was aus dem Hut.
Mhm.
Das wissen wir jetzt noch nicht. Das mache ich spontan.
Wir hätten jetzt halt fleißig vorproduziert, aber mir ist da was dazwischen gekommen, weil meine Tochter mal wieder diese grässliche Hand-Fuß-Mund-Krankheit gehabt hat und ich hatte dann keine Zeit mehr, mich auf den Podcast vorzubereiten. Genau, von dem her kann es sein, dass vielleicht doch nochmal ein Päuschen dazwischen geschoben wird. Aber ihr Schneerosen, ihr verzeiht uns das dann wahrscheinlich hoffentlich. Ich bitte darum.
Ja, ich bitte auch darum und ich gehe aber jetzt auch mal fest davon aus. Und wie gesagt, 3 Wochen Südamerika-Tour, das geht vor, liebe Leute. So ist es.
Freilich.
Ja, ganz viel Spaß.
Danke.
Lasst dir richtig
gute
gut
Zeit.
Gehen.
Freilich. Gut. Da werde ich Cocktails schlürfen, sage ich da. Na gut. Dann macht's es gut. Machst du, liebe Shake, auch gut.
I will. Bis bald.
Bis bald.
Ciao, ciao.
So
Servus.
Aus. Ciao.